Arbeit bei allen funktioniert? Gibt es noch Schwierigkeiten? Hat die Teilnehmererfassung geklappt? Handzeichen ja, kein Handzeichen nein. Okay. Ja? Ich verstehe leider noch nicht. Also, du hast dich angemeldet? Also, das ist hier ja Seminarübung. Genau. In der Vorlesung gibt es ja nur für Klasse keine Pädagogik.
Wenn das der Fall sein sollte, einfach nach der Veranstaltung nochmal zu uns kommen und wir händeln das dann manuell, weil wir sie leider nicht nochmal freischalten können. Siehst du, wenn du den Teilnehmerfragebogen nochmal machen kannst, wenn du auf Start drücken kannst, dann hast du noch nicht gemacht. Kannst du es nicht, hast du ihn gemacht.
Okay.
Gibt es sonst noch Fragen?
Da hinten.
Bitte lauter. Wir werden die Teilnehmererfassung auch in 2 Wochen schließen. Also jeder, der hier irgendeinen Nachweis haben möchte, sollte sich bis in 2 Wochen eingetragen haben.
Ja. Also ich definiere das so, dass Sie jede Woche hier sind, dass Sie nach Möglichkeit, was natürlich in dieser großen Gruppe schwierig ist, zu den Vorträgen und Referaten, die wir hoffentlich bekommen, es ist keine Vorlesung, es ist ein Seminar, wir kommen gleich zu den Themen, dass Sie sowas übernehmen. Sie können auch eine Hausarbeit schreiben. Ich überlege noch, es ist halt sehr viel Arbeit, das zu korrigieren, ob wir dann am Ende auch noch eine Klausur schreiben. Das ist der Nachweis der aktiven Teilnahme. Ist das richtig so? Hausarbeit ist keine aktive Teilnahme.
Aktive Teilnahme war bis jetzt immer, dass Sie halt
teilnehmen. Ja, genau. Ja. Gut, davon gehe ich aus. Sie erhalten also einen Vertrauensvorschuss und ich habe genau im Blick, wer nicht da ist. So viel also zur aktiven Teilnahme. Und ansonsten werden wir ja jetzt sehen, ob Sie wirklich realisiert haben, dass das ein Seminar und eine Übung ist und keine Vorlesung. Und deswegen zeige ich Ihnen jetzt den Themenplan. Ich habe dazu Literatur zu jedem Thema rausgesucht. Das ist noch nicht vollständig. Das wird natürlich auch auf Olaf gestellt. Und ich erwarte von Ihnen, dass Sie die angezeigten Referate übernehmen, wobei es eine, schreiben Sie sich das auf, gewisse Vorlaufzeit gibt. Denn ich habe in der kommenden Woche nochmal einen auswärtigen Termin, in der übernächsten Woche übernehme ich dann das Thema, aber dann wären eigentlich Sie dran. Und jetzt stelle ich Ihnen nochmal das Programm dieses Seminars vor. Danach gibt es dann nochmal einen einleitenden Vortrag, nicht zu dem, was im vergangenen Semester wurde, sondern zur Geschichte der Juden in Europa. Ja, bitte. Ja, das ist ja wohl klar.
Holt man sich den dann bei Ihnen ab oder
wie? Den holt man sich bei mir ab, genau. Wobei, die Formulare bringen Sie mit, ich muss sie dann unterschreiben. Das sind ja diese neuen, ne? Im BA-Studiengang haben wir keine Scheine mehr, sondern diese Formulare. Ah ja, okay. Gut. So, also und ich klicke jetzt rechts und dann bewegt sich das weiter. Also das ist das Buch, über das ich heute nach meinem Einleitungsvortrag referieren werde. Und jetzt kommen nochmal die Themen. Ich lasse es erstmal durchlaufen, ich gebe immer ein paar Erläuterungen und dann machen wir es nochmal zurück und dann schaue ich, wer von Ihnen gern Referat übernimmt. So, also es beginnt dann also am 15. November mit einer Gestalt aus der Renaissance, ist aus vielen Filmen und aus Geschichten bekannt, der hohe Rabbi Löw, den gab es aber tatsächlich und er hat interessanterweise in einer Zeit gewirkt, in dem auch christlicherseits nun die ersten modernen Didaktiken erstellt werden von Jan Amos Comenius. Das einmal auffällt, werden wir dann aber zugleich nochmal dieses Thema jüdische Bildung und Erziehung im islamischen Spanien dazu nehmen. Da gibt es ein wichtiges Buch von 1873 bis heute, unüberholt, der Autor, das habe ich jetzt hier vergessen einzufügen, heißt M. Güdemann, Moritz Güdemann, das jüdische Unterrichtswesen während der spanisch-arabischen Epoche, das Buch kriegt man kaum noch, aber ich habe eine Kopie, falls sich das jemand von Ihnen mal ansehen will. Am 22.11. wird es dann richtig spannend. Dann geht es darum, wie nun also auch die jüdische Minderheit vor allem, aber nicht nur, in den deutschen Ländern auf den Impuls der Aufklärung reagiert und im Zuge einer Modernisierung und Reform ihrer Religion zugleich das traditionelle Unterrichtswesen reformiert. Da gibt es, und ich habe das Buch aufgeführt, in einem Verlag in München, der Wachsmann Verlag, eine jetzt in den letzten Jahren kontinuierlich erscheinende Reihe unter dem Namen Jüdische Erziehung im Zeitalter der Aufklärung und Emanzipation. Das hier angegebene Buch von Christoph Schulte, ist ein Taschenbuch, er ist Judaist, an der Universität Potsdam informiert über diese Zeit der gravierenden Veränderungen des Judentums im 18. Jahrhundert, 22.11. Dazu gibt es dann einen zweiten Teil, wo es dann mehr um Texte und Dokumente über Schulen gibt, über Schulen, Freischulen, Schulversuche, modernisierten Religionsunterricht. Das heißt, das Thema Judentum und Aufklärung wird in zwei Sitzungen behandelt. Moses Mendelssohn war eine wichtige Gestalt, über den werden wir biografisch noch mehr hören. Ein kleiner, sehr gebildeter, aber sozial schlecht gestellter Mann, der im späten 18. Jahrhundert aus Dessau nach Berlin kommt und dort zu einem der bekanntesten deutschen, jetzt nicht nur jüdischen Popularphilosophen geworden ist. Nun, und das ist interessant vielleicht auch für die Gegenwart, für die Veränderungen in vielen religiösen Strömungen. Dieses sogenannte Reformjudentum, ich sage gleich noch was dazu, dieses Reformjudentum, das unter dem Zeichen der Aufklärung stand, hat natürlich unter vielen Juden, die das nicht mitmachen wollten, denen das zu modern gewesen ist, die Grundlagen ihres Glaubens dadurch doch berührt sahen, so provoziert, dass sich nun eine neue Orthodoxie herausgebildet hat, die Neo-Orthodoxie, die zumal in Frankfurt am Main eine wichtige Rolle spielte. Das Buch von Mordechai Breuer, Jüdische Orthodoxie im Deutschen Reich, die Sozialgeschichte einer religiösen Minderheit, stellt hier den allgemeinen Hintergrund dar. Die Seiten, die ich herausgesucht habe, widmen sich speziell dem neoorthodoxen Erziehungswesen, das unter anderem diese Neuerung mit sich brachte, dass es jedenfalls die Mädchen in der Schule, nicht im Gottesdienst, aber was das Lernen angeht, gleichberechtigt hat. Das Buch von Julius Karlebach, Moderne pädagogische Bestrebungen und ihre Beziehungen zum Judentum Berlin 1925, ist ebenfalls der Ausdruck dieses neo-orthodoxen Denkens. Und wenn jemand von Ihnen aus Frankfurt kommt und vielleicht mal in der Gegend vom Zoo ist, dann kennen Sie das heutige Gagern-Gymnasium. Dieses Gagern-Gymnasium war bis 1938 das Gebäude der neo-orthodoxen Samson-Raphael-Hirsch-Schule. Dazu gibt es eine interessante Dokumentation. Wir haben es dann ein bisschen auch mit Frankfurter Lokalgeschichte zu tun. Etwas ganz anderes, und hier ist die Literaturliste alles andere als vollständig, das wird noch ergänzt, ist dann die Entwicklung in Polen und Weißrussland. Im Unterschied zu Deutschland und Frankreich und Großbritannien gab es natürlich in Polen, in Weißrussland, im Zarenreich noch keine entwickelte bürgerliche Gesellschaft. Es gab dort eine sehr große jüdische Bevölkerung, die eine andere Form einer inbrünstigen Religiosität ausgebildet hat, den sogenannten Chassidismus, eine inbrünstige Herzensfrömmigkeit, die sich oft genug um charismatische Rabbiner geschart hat. Im deutschen Sprachraum ist das bekannt geworden durch diese Sammlung des Deutsch-Jüdischen, der wird uns gleich nochmal begegnen, Religionsphilosophen Martin Buber, der das in den Erzählungen der Chassidim niedergelegt hat. Und was hieran jetzt pädagogisch interessiert, sind einerseits die sehr intensiven Lehrer-Schüler-, Lehrer-Jünger-Beziehungen und auf der anderen Seite in bestimmten Branchen dieser sehr inbrünstigen, herzensfrommen Bewegung die Versuche, das Ganze doch zu intellektualisieren, denn diese sogenannten Chassidim, die Frommen, haben gewissermaßen rebelliert gegen die sehr intellektuelle, um nicht zu sagen intellektualistische Lehr- und Lebensform des Judentums, wie es vor allem in Litauen, in Vilna gepflogen wurde, an den großen Akademien. Also wir sind jetzt in der Zeit vom späten 17. bis zum späten 18. Jahrhundert. Und kommen jetzt ins Deutschland Mitte des späten 19. Jahrhunderts. Das Thema ist hier Reformpädagogik und jüdische Jugendbewegung in Deutschland und in Polen. Wenn Sie ein bisschen fortgeschritten in der Pädagogik sind, werden Sie ja gehört haben, dass die Reformpädagogik in die deutsche Jugendbewegung, der Wandervogel und später die bündische Jugend starke Impulse auf die Pädagogik ausgeübt haben, bis hin zu diesen ganzen experimentellen Institutionen wie der Odenwaldschule, die ja jetzt aufgrund der Missbrauchsfälle sehr in Verruf gewesen ist. Im 19. Jahrhundert beginnt sich die Jugend als eigene Altersklasse zu konstituieren. Sie will ein Leben aus eigener Verantwortung führen. Freilich ist diese deutsche Jugendbewegung oft genug sehr national, sondern sehr nationalistisch, dass sie oft genug ebenso wie die Studentenverbindungen jüdische Jungs und jüdische Mädchen nicht aufgenommen haben, weswegen sich dann sowohl in Deutschland als auch in Polen, im Zwischenkriegspolen, eine eigene jüdische Jugendbewegung formiert hat. Hier habe ich schon ein paar Texte, es gibt noch sehr viel mehr, das wird auch ergänzt rausgesucht. Das Buch von Jutta Heppkamp, die jüdische Jugendbewegung in Deutschland 1913 bis 1933, ist eine sehr gute Übersichtsdarstellung. Das Buch von Chaim Schatzka, jüdische Jugend im Zweiten Kaiserreich, versucht das nochmal etwas stärker gesellschaftstheoretisch rückzubinden. Und der Aufsatz von Mordechai Klicksberg beschäftigt sich jetzt eben nicht, weil das ist ja schon ein weitgehend gut erforschtes Thema in der deutschen Literatur, mit der deutsch-jüdischen Jugendbewegung, sondern eben mit der polnisch-jüdischen Jugendbewegung, vor allem der Zwischenkriegszeit. Eine Zeit, in der Polen besonders vom Antisemitismus heimgesucht worden ist. Interessant ist, dass aus einem Teil dieser Jugendbewegung dann das hervorgegangen ist, was hier als das nächste Thema annonciert wird, nämlich die sogenannte Kibbutz-Erziehung. Das setzt natürlich voraus, dass ein großer Teil dieser Jugendbewegung zionistisch gewesen ist, das heißt, ihre eigene Zukunft und die Lösung der sogenannten Judenfrage durch eine Besiedlung des damaligen osmanischen Millets Palästin, des späteren britischen Mandatgebiets Palestine und des späteren Staates Israel gesucht hat. Was an den Kibbutzim interessant ist, dass wir es hier mit einem Teil von ihnen nicht nur mit Experimenten in radikaler Lebensreform zu tun haben, mit einem säkular gedachten Judentum, das sich jetzt weitestgehend von der Religion gelöst hat, sondern dass wir es hier gewissermaßen mit einer Form eines freiwilligen Kommunismus zu tun haben. Und hier nun Kommunismus wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. In den ersten Jahren gab es in diesen Gemeinschaftssiedlungen tatsächlich kein Privateigentum und auch die Kindererziehung war völlig vergemeinschaftet. Darüber werden wir sehr intensiv diskutieren. Das mündete dann in das israelische Bildungssystem. Damit sind wir natürlich sofort schon bei einem Thema von großer politischer Bedeutung und also hohem politischen Streitwert. Wenn man sich das israelische Bildungssystem näher ansieht, dann wird man hier etwas finden, wird man dort etwas finden, was es nun in Deutschland gerade nicht geben soll. Also der Staat Israel, und das betrifft auch sein Bildungssystem, ist eine Gesellschaft, die aus Parallelgesellschaften besteht. Aus einer jüdischen und einer arabischen Parallelgesellschaft. Innerhalb der jüdischen Gesellschaft aus säkularen und unterschiedlichen religiösen Gruppen und die haben alle ihr eigenes Schulsystem und wie gerecht und angemessen dieses Schulsystem ist vor dem Hintergrund der israelischen Demokratie, das wollen wir uns dann hier näher ansehen. Wichtig ist nun, und damit lösen wir uns ein wenig von der Frage Bildung von Kindern, Schulen und anders. Wir kommen zur jüdischen Erwachsenenbildung in der Weimarer Republik. Wo nun wiederum ein lokalgeschichtlicher Hintergrund eine wichtige Rolle spielt, die sogenannte Lehrhausbewegung. Und dort sollte dann auch Martin Buber, der ja hier in Frankfurt an der Universität bis 1933 lehrte, der in Heppenheim wohnte, eine große Rolle spielen. Ein anderer deutsch-jüdischer Philosoph, Franz Rosenzweig, spielt dabei ebenso eine Rolle wie ein dritter von diesen dreien am wenigsten bekannter Vertreter, Ernst Simon. Und das ist dann ein Thema, das schon überleitet zur Frage, was jüdische Bildung, Erziehung und Lernen in Zeiten des Nationalsozialismus bedeutete. Ernst Simon hat ein Buch geschrieben, Aufbau im Untergang jüdischer Erwachsenenbildung im nationalsozialistischen Deutschland als geistiger Widerstand. Das setzt sich dann fort. Am 31.01. Lernen und Bildung als Widerstand und Überlebenstechnik. Da habe ich jetzt ein Ghetto herausgesucht, nämlich das Ghetto Theresienstadt, in dem auch sehr, sehr viele Menschen gestorben sind. Wir werden, wenn wir dieses Thema behandeln, uns dann nochmal mit solchen traurigen Differenzierungen auseinandersetzen. Was ist der Unterschied zwischen einem Ghetto, einem Konzentrations- und einem Vernichtungslager? Da bin ich jetzt noch weiter auf Literaturrecherche. Und ich habe mir überlegt, dass wir, weil dort heute jenseits vom Staat Israel die größte jüdische Gemeinschaft existiert, nämlich in den USA, zum Abschluss, dass wir uns mit dem jüdischen Bildungs- und Erziehungswesen in den USA befassen. Es wäre auch eine Möglichkeit gewesen, und das ist noch zu bedenken, dass wir uns mit dem sehr viel kleineren jüdischen Erziehungswesen in der Bundesrepublik Deutschland beschäftigen, aber das will ich jetzt an dieser Stelle mal offen lassen. Nun gab es in der vergangenen Woche noch Wünsche, ein Thema besonders zu behandeln, also das Thema, wie ist es eigentlich mit den Frauen und Mädchen? Also ich habe jetzt doch mich dazu entschieden, es sei denn, es kommt von Ihnen ein heftiger Widerstand, dass das gewissermaßen ein Querschnittsthema ist, das wir bei allen diesen Themen nochmal in besonderer Weise behandeln sollten. Also das wäre der Vorschlag für das Seminar. Gibt es jetzt dennoch etwas, was Sie gerne behandelt sehen möchten und was hier nicht aufgeführt ist? Ja, das scheint nicht so zu sein. Dann gehen Sie jetzt in sich und ich fahre zurück, weil jetzt bin ich auf der Suche nach Referentinnen. Und das erste Referat wäre also in 14 Tagen fällig. Bitte, ja. Die letzte Frage habe ich nicht verstanden. Aber das kann auch gerne eine Gruppe sein. Und wie es immer so ist, es gibt einen gewissen Rabatt auf verschriftete Referate im Unterschied zu Hausarbeiten. Also, gibt es jemanden? Oder vielleicht, was heißt das genau? Sie wollen es jetzt in Seitenzahlen wissen. Also eine Hausarbeit ist mindestens 15 Seiten lang. Ein Referat höchstens 12, aber bitte nicht weniger als 7, 8. Verschriftet. Ich erwarte aber schon, dass wenn Sie ein Referat halten, dass das dann mündlich in etwa 30 Minuten dauert, sodass wir dann auch noch drüber reden können. Ist das klar? Okay, also ich würde Ihnen folgenden Vorschlag machen, dass ich also am 15. die Sache selbst nochmal übernehme, weil auch die Literaturrecherche relativ schwierig ist. Und ich frage jetzt, wer sich für die jüdische Pädagogik des Aufklärungszeitalters interessiert. Wir kommen darauf zurück. Also wir haben jetzt zwei Durchgänge. Also 22.11. erstmal niemand. Wie ist es mit dem 29.11.? Was die Gegenleistung ist. Die Währung. Was gibt es denn da jetzt? Sie wissen es doch besser als ich. Also ich habe früher immer Scheine ausgestellt. Das würde ich jetzt auch machen. Dann sagen Sie es doch mal. Ich kann es mir auch nicht merken. Ich gebe das jetzt mal mit der Leiterin.
Also Scheine
gibt es
für euch ja nicht mehr. Das gilt ja nur noch für mich, weil ich die Nummer bin. Ihr habt Credit Points. Es gibt für aktive Teilnahme, 2 Credit Points. Es steht auch, wenn ihr über die Seite vom Mops geht.
Also für die Bachelor ist es so, dass ihr einen Punkt für aktive Teilnahme braucht. Und aktive Teilnahme bedeutet, dass ihr euch aktiv am Seminargeschehen beteiligt. Wenn Sie das jetzt so definieren, dass Sie da ein Referat halten wollen, dann müssen auch die Bachelor ein Referat halten. Wenn Sie das nicht sagen, dann nicht. Mhm. Dann ist halt noch die Frage, gibt es ja auch Diplomstudierende? Was brauchen Sie denn? Magister und Lehramt gibt es auch noch. Genau, da ist halt die Frage, was Ihre Prüfungsordnung vorschreibt, was Sie brauchen. Und danach richtet
Ja, Frau Matern, also es liegt mir fern, mich mit Ihnen zu streiten, aber jetzt will ich dennoch fragen, wie sollten denn unter diesen Bedingungen noch normale Seminare oder Übungen möglich sein?
Eigentlich mich auch.
Das fragen Sie sich auch. Also mit anderen Worten, eigentlich nicht.
Ja.
Also weil für ein Referat keine Währung mehr vorgesehen ist.
Das ist, liegt an Ihnen. Also es ist wirklich Ihre Entscheidung.
Ja. Ja, okay, ja. Ja, ist okay, finde ich einen konstruktiven Vorschlag, das heißt, Sie sagen, wir halten eben nur ein Referat, eine mündliche Ausarbeitung und man würde dann also auf die schriftliche Ausarbeitung verzichten. Und Sie würden dann, wenn Sie es über PowerPoint machen, einfach die Folien abliefern. Können wir machen, ja. Ja, das ist die Ungerechtigkeit. Sie würden ihn auch ohne bekommen. Also es appelliert gewissermaßen an Ihr eigenes Interesse. Also mehr kann ich nicht machen. Aber wenn Sie jetzt durch dieses Punktesystem so verdorben sind, dass Sie nur noch was machen, wenn Sie eine Gegenleistung erhalten, dann hätten wir erwiesen, das wäre dann ein weiterer Zug in unserem Streit im Fachbereich, dass dieses System so viel nicht taugt. Ja, bitte. Ah, also wir haben, wenn Sie, Frau Nöll, wenn Sie das aufschreiben, sagen Sie nochmal Ihren Namen.
Jörg. Ja, kommen Sie noch am besten
dann nach. Am 31.01.
Vielleicht ist es besser, so eine Liste zu erstellen, weil ich habe jetzt noch keinen Überblick, was ich genau an welchen machen möchte. Ich würde gerne bis zum nächsten
Uhr überlegen. Okay, also machen wir es so. Da wir uns ohnehin erst wieder in 14 Tagen treffen, wir stellen das ins OLAT rein, Sie gucken sich das mal an. Sie haben vielleicht Gelegenheit, sei es in der Judaistik, sei es in der Universitätsbibliothek, in die Bücher reinzuschauen und dann reden wir nochmal von Neuem. Ja, machen wir so. Ja, bitte. Den 7.2., da haben wir noch eine Kommilitonin. Wenn Sie so freundlich sind, hinterher auch zur Frau Nölle zu gehen und Ihren Namen mitzuteilen, ja. Am 10.01. Ja, jetzt wird es, genau, wunderbar. Also, nachher zu Frau Nölle, da steht sie, ja. Und, aber das sagen wir nochmal, ich würde dann alle, die den Referat übernehmen, dann nochmal bitten, zu mir in die Sprechstunde zu kommen. Bitte Sie. Ja, ja, natürlich. Also wir können auch was anderes überlegen. Also das, mir sind diese Formen neu, dass Ihre aktive Teilnahme dadurch beglaubigen, dass Sie vielleicht zu ein oder zwei Vorlesungen dann eine Mail oder sowas oder einen Blog oder sowas schreiben. Das ist vielleicht ein vernünftiges Verfahren. Jetzt sind Sie wieder dran.
Es gibt ja auch die Möglichkeit, dass wir selbst gesteuerte Urlaubsgruppen für die Referate, also wir richten diese Urlaubsgruppen für die Referate ein, wir laden die Texte euch hoch, ich scanne sie ein, ich lade sie euch hoch und dann habt ihr quasi eine eigene Lerngruppe in eurem eigenen Urlaub. Nochmal so zu Referaten. Okay.
Okay, also bitte schauen Sie, jetzt würde ich mal sagen, ab Donnerstag auf die entsprechende Plattform bei OLAT für dieses Seminar. Da ist es, steht es dann, was Sie machen können, was Sie machen sollen. Also, drum, also jetzt kommt nochmal ein Teil Vorlesung. Ich hatte in der vergangenen Woche mitgeteilt, dass wir uns mit jüdischer Bildung und jüdischem Lernen in der Antike auseinandergesetzt haben. Also mit den biblischen Schriften in ihren unterschiedlichen Epochen. Und dann mit dem Beginn des sogenannten rabbinischen Zeitalters. Also jener Epoche, in der es keinen jüdischen, judäischen Staat mehr gegeben hat, sondern das Judentum sich in Judäa, später Palästina und in Babylon dann als eine Gelehrtenkultur ausgebildet hat. Wir sind jetzt im zweiten Jahrhundert der christlichen Zeitrechnung, im zweiten Jahrhundert der christlichen Zeitrechnung und Gelehrtenkultur, die natürlich nicht nur aus Gelehrten bestanden, sondern die mussten ja auch von was leben. Da gab es dann in Babylon und in Galiläa natürlich jüdische Bauern und andere, die nicht so sehr die Möglichkeit hatten zu lernen, aber das war gewissermaßen das Lernideal. Und wir sind immer noch in dem, was man heute so als Orient bezeichnet, aber schon die Themenliste zeigt ja, dass wir uns damit jetzt nicht mehr beschäftigen werden, sondern wir kommen jetzt nach Europa. Und wenn man sich vor diesem Hintergrund mit dem Judentum und der jüdischen Pädagogik und der jüdischen Bildung beschäftigt, heißt das immer auch, sich mit der Stellung der Juden als Minderheit in anders religiösen Mehrheitskulturen, nämlich in Spanien bis zum 15. Jahrhundert mit der muslimischen Mehrheitskultur und ansonsten mit der christlichen Mehrheitskultur auseinanderzusetzen hat. Die jüdische Geschichte im Nahen Osten in der Antike endet im 5. nachchristlichen und im 7. nachchristlichen Jahrhundert. In Palästina von den Römern umbenannten Provinz Judäa erlischt das jüdische Patriarchat, also diese Gelehrtenrepublik, Anfang des 5. Jahrhunderts. Danach haben wir jetzt nicht mehr viele archäologische Nachweise über jüdisches Leben dort. Und im 7. Jahrhundert mit dem Aufbruch des Islam und auch im Iran, in Persien und im Irak. obwohl wir da noch eine länger währende Tradition haben. Sie müssen sich vorstellen, dass bis zum 4. Jahrhundert die nun entstandene christliche Kirche, also das Christentum und die jüdische Religion, das Judentum, die Synagoge, gewissermaßen miteinander konkurrierende und einander in vielen Fällen ausschließende Religionen gewesen sind. Das entscheidende Ereignis war, dass sich ein berühmter römischer Kaiser, den wir mit der Stadt Trier verbinden, weil er dort oft gewesen ist, nämlich Konstantin, relativ früh zum Christentum bekannt hat und das Christentum zur Staatsreligion gemacht hat, im westlichen Teil des Römischen Reiches. Im östlichen Teil des Römischen Reiches hat sich das dann ähnlich entwickelt und es war einer der Nachfolger von Konstantin, Theodosius, der dann auch das Judentum entsprechend zurückgestuft hat. Ich wiederhole jetzt nicht, was das für Jüdinnen und Juden bedeutet hat. Also sie durften nicht mehr alle Bücher in den Synagogen lesen. Sie durften häufig keine Konversionen zum Judentum mehr hinnehmen. Und sie standen unter nicht unerheblichem Druck. Nicht wenige von ihnen, wir können das nicht genau beziffern, sind dann schon mit den römischen Legionen wahrscheinlich schon im 2. oder 3. Jahrhundert in jene Gegend gekommen, die mit einem hebräischen Namen als Aschkenas bezeichnet wird. Also das ist so einer der Figuren, die im Buch Genesis vorkommen. Und damit waren die deutschen Länder gemeint, die fränkischen Länder. Frankreich gehörte noch dazu, obwohl dort eine andere Sprache gesprochen wurde. Und das reichte so etwa noch bis Polen, dieses Gebiet Aschkenas. Im dann später oströmischen Reich in Byzanz, wo Griechisch gesprochen wurde, war es etwas anders. Dennoch ist es so, dass im christlichen Europa, nun egal, ob katholisch im Westen oder griechisch-orthodox im Osten, die Juden als eine oftmals noch nicht unbedingt immer verfolgte, aber doch in interreligiöser Konkurrenz negativ stigmatisierte Gruppe gegolten haben. In die deutschen Länder, und damit werden wir uns ja dann auch befassen, sind Juden frühestens seit dem 3. Jahrhundert der christlichen Zeitrechnung in Köln und in Trier nachweisbar, aufgrund von entsprechenden Steueredikten. Etwas weniger unter Druck standen die Juden im islamischen Herrschaftsbereich, der sich ab dem 7. Jahrhundert von Persien bis Marokko erstreckte. Und zwar, das ist wichtig, wir haben ja heute viele Diskussionen über den Islam, seine Toleranz und seine Intoleranz. Darüber werden wir noch ausführlich sprechen, weil die Juden im islamischen Bereich nicht die einzige konkurrierende und interreligiös, sagen wir mal, immer wieder kritisierte Minderheit gewesen sind, sondern eine von zwei. Im Islam, das werden Sie gelesen haben, gibt es, das kann man dann auch im Koran so nachlesen, die Völker des Buches. Das sind die Sabäer, von denen wir nichts mehr wissen. Das sind die Juden und das sind die Christen. Die müssen eine besondere Steuer zahlen, Aber da sie doch eine große religiöse Verwandtschaft mit dem Islam aufweisen, werden sie anders behandelt als etwa Religionen, die als heidnisch, als pagan gelten. Und das hat doch in einem nicht unerheblichen Ausmaß, jedenfalls von der jüdischen Minderheit, Druck genommen. Dass es da immer noch Spannungen gibt im islamischen Bereich, das konnten Sie zuletzt also an den Nachrichten aus Ägypten sehen, wo es ja heftige Auseinandersetzungen zwischen Muslimen und christlichen Ägyptern, den sogenannten Kopten, gegeben hat. Juden gibt es heute, das hat mit Entwicklungen im 20. Jahrhundert zu tun, in islamischen Ländern rein zahlenmäßig kaum noch welche. Jedenfalls, und auch das hatte ich angedeutet, und das ist wirklich sehr wichtig, ist das Judentum, das sich da in der späten Antike entwickelt hat, nicht nur die Religion der Bibel, also der hebräischen Bibel, der fünf Bücher Mose, des Buches Josua, der Königsbücher, der Prophetenbücher und der Weisheitsbücher, sondern eben auch die Religion des Talmud, also eine Sammlung von Kommentaren zu einer zweiten Offenbarungsschrift, wenn Sie so wollen, der Mishnah. Im zweiten Jahrhundert wird ein Buch geschrieben, von dem behauptet wird, dass es nur die schriftliche Niederschrift einer mündlichen Offenbarung sei, die Gott dem Moses schon am Sinai gegeben habe. Und das ist für unser Thema wichtig, jüdische Gelehrsamkeit organisierte sich dann an der Diskussion dieser Mishnah und an Protokollen von Diskussionen über sie. Es gibt zwei Talmude. Einer ist in Galiläa entstanden und wird so im 5. Jahrhundert abgeschlossen. Einer, der sehr viel umfangreichere, entsteht in Babylon, im vormuslimischen Babylon unter den Sassaniden und wird im 7. Jahrhundert abgeschlossen. Wir werden es jetzt vor allem mit den Juden in Aschkenas zu tun haben, also mit jenen Gruppen, die dann seit dem 1. Jahrhundert sich im westlichen Europa angesiedelt haben. Wenn Sie sich mit christlicher Religion beschäftigt haben, dann wissen Sie ja, dass es diesen Brief des Apostel Paulus an die Römer gibt. Der ist im 1. Jahrhundert der Zeitrechnung geschrieben und der hält die römisch-christliche Gemeinde schon dazu an, sich zu den dort lebenden Juden in einer fairen Weise zu verhalten. Und daraus kann man natürlich rückschließen, also dass es schon seit dem 1. Jahrhundert Juden in Rom gegeben hat, am Rhein, also in den deutschen Ländern, sind sie archäologisch und dokumentarisch nachweisbar seit dem frühen 4. Jahrhundert. Das wird dann jetzt auch immer wieder durch archäologische Ausgraben, etwa in Köln, die etwas später datieren, nachgewiesen. Und jetzt ist natürlich eine interessante Frage, Bildung und Lernen, wie ist es um die Gelehrsamkeit bestellt und vor allem, wie ist es um die Stellung der Juden im damaligen frühen Mittelalter bestellt. Wir sind also jetzt dabei, uns zunächst mal eine Vorstellung vom frühen Mittelalter zu machen. Versuchen Sie mal rauszukramen, an was Sie sich aus Ihrem Geschichtsunterricht erinnern. Wir sind jetzt im 8. 9. Jahrhundert, wir sind bei Karl dem Großen. Wir sind in einer Welt, in der der hohe zivilisatorische Status, den das Römische Reich noch hatte, durch die Völkerwanderung weitestgehend zerstört ist. Wir haben es mit einer Reagrarisierung zu tun, mit einem Verfall des Verkehrssystems und anderem mehr und einer Gesellschaftsstruktur, die Historiker als Feudalismus bezeichnen. Also eine Herrschaftsform, die gewissermaßen pyramidal aufgebaut ist, wo die jeweils höheren Herrscher, die Kaiser, belehnen die Könige und die wiederum die Grafen und die wiederum die Ritter mit bestimmten Herrschaftstiteln über bestimmte Gebiete, so dass es also keine starke zentrale Herrschaft gibt, sondern so ein pyramidales System. Und im Zuge der Entwicklung von Handel und Handwerk bilden sich darüber hinaus Städte heraus, Frankfurt am Main oder Sitze von Herrschern, etwa Aachen, wo Karl der Große gewesen ist. Und ländlich und in diesen Städten lebten immer auch jüdische Minderheiten. Nun, wenn wir uns so mit der jüdischen Geschichte in Europa auseinandersetzen, sind wir gewöhnt, uns das als eine Leidensgeschichte vorzustellen. Das ist also mindestens, was das frühe Mittelalter angeht, so nicht ganz richtig. Die jüdischen Gemeinden standen zwar unter Druck, aber es war kein blutiger Verfolgungsdruck. Richtig ist allerdings, dass im vorislamischen, im katholischen Spanien es damals schon Verbote von Mischehen gegeben hat und eine relativ heftige religiöse Polemik. Ich sage das deswegen, weil das auch archäologisch nicht unwichtig ist, wenn man sich damit ein bisschen näher beschäftigt, also wo haben eigentlich Juden gelebt. Also in der frühmittelalterlichen Stadt jedenfalls gab es zwar jüdische Viertel, aber es gab keine jüdischen Ghettos. Ghettos sind abgetrennte Gebiete, die mit Mauern und Toren reguliert werden, teils zum Schutz der Juden vor einer feindseligen Stadtbevölkerung, teils um diese Stadtbevölkerung abzuhalten. Davon ist nach alledem, was wir wissen, also wenn Sie mal hier in das Museum Judengasse gehen, am Berneplatz, im frühen Mittelalter nicht der Fall. Das alles ändert sich dann im hohen Mittelalter, im 11. Jahrhundert, mit den Kreuzzügen. Warum die Kreuzzüge entstanden sind, das ist ein Thema für sich. Ich bin jetzt auch kein Medievist. Grosso modo sagen uns die Medievisten, dass das sehr viel zu tun hat mit einer Krise des Feudalsystems, damit, dass nicht mehr für alle genug zu essen da gewesen ist, damit, dass Menschen Angst gehabt haben, wenn das Jahrtausend kommt, dass es zu apokalyptischen Strafen kommen wird, hat aber auch was mit dem Erbschaftssystem zu tun, dass diese jeweiligen Könige, Grafen, Herzöge, Rittersleute zu viele Söhne hatten, die nicht alle was erben konnten. Das führt jedenfalls dann dazu, dass Ende des 11. Jahrhunderts ein römischer Papst Urban die Christenheit aufruft, Jerusalem zu befreien. Nicht, weil dort so viele Juden lebten, sondern weil dort die Muslime die heiligen Stätten eingenommen hatten. Und dieser päpstliche Aufruf hat denjenigen, die dann also nach Jerusalem gezogen sind, ins Heilige Land, Sündenablass verheißen. Also wer das Kreuz nimmt, dem sollten die Sünden vergeben werden. Und das ist dann eine sehr spannende Geschichte für sich, die Kreuzzüge, die ich an dieser Stelle übergehe. Es sind aber nicht nur Rittersleute gewesen, die dann nach Palästina gezogen sind, sondern denen haben sich auch häufig genug verarmte Volksmassen, arme Mönche und sowas angeschlossen. Und das waren dann Leute, die durchaus ungeduldig gewesen sind. Die gesagt haben, warum müssen wir eigentlich bis nach Jerusalem ziehen, wo doch die Feinde Jesu unmittelbar vor uns leben, nämlich die Juden in den jüdischen Vierteln. Damals kommt es also insbesondere in den Gemeinden am Rhein Mainz, Speyer und Worms zu blutigen antijüdischen Ausschreitungen und Vertreibungen. Die christliche Bevölkerung selbst ist darum gespalten. Also der Mob, der Pöbel ist meistens sehr judenfeindlich eingestellt, derweil die kirchlichen Oberherren oft genug also ihren Pflichten nachgekommen sind und Juden verteidigt haben. Dennoch ist es damals zu ganz furchtbaren Ausschreitungen gekommen. Und das setzt sich in diesen Wellen bis ins 13., 14. Jahrhundert fort. Das hängt auch zusammen mit der Stellung der Juden in der christlichen Gesellschaft. Ich glaube, ich hatte vor 14 Tagen mitgeteilt, dass sowohl im Judentum als auch im Christentum das Verleihen von Geld für Zinsen als etwas Unmoralisches gegolten hat, weswegen Juden oft genug an Juden kein Geld verliehen haben und Christen kein Geld an Christen verliehen haben. Man hat das externalisiert. Das heißt, im christlichen Europa war es den Juden dann verboten, Bauern zu werden. Es war ihnen verboten, in die Handwerkszünfte einzutreten, die jüdisch waren. Und so blieb ihnen oft genug nur also der Handel, der internationale Handel und das Geldgeschäft übrig. Und da kam es dann zu Krisen, wie wir sie heute gelegentlich auch haben. Und die, die ihr Geld nicht zurückzahlen konnten, die haben dann oft genug zu dem Mittel gegriffen, die Juden einfach zu vertreiben, und dann haben dann ihre Schulden mitvertrieben. Und so kommt es dann ab dem 13. Jahrhundert zu einer Wanderung von Juden nach Osten, nach Polen und nach Russland. Das heißt, zwischen dem 11. und dem 13., 14. Jahrhundert stehen die Juden in West- und Mitteleuropa unter großem, großem Verfolgungsdruck. Das Frühmittelalter war anders. Und wie es dann in der Renaissance und in der Zeit der Entdeckung Amerikas weiterging, das werde ich dann berichten, wenn wir uns mit dem Judentum in Spanien beschäftigen. Gibt es jetzt zu dem, was ich Ihnen da mitgeteilt habe, noch Fragen? Nein, ist soweit klar. Interessant ist noch, das will ich mir schon sagen, also diese Form der Judenfeindschaft war ideologisch gesehen kein Antisemitismus. Als Antisemitismus bezeichnen wir eine Judenfeindschaft, die auf der Rassenideologie beruht. Der Fachterminologie für die Form der Judenfeindschaft, die wir im christlichen Mittelalter hatten, ist Antijudaismus. Das heißt, man konnte sich von der Verfolgung retten, wenn man zum Christentum übergetreten ist. Das war dann später, wie Sie wissen, im Nationalsozialismus nicht mehr so. Ja, bitte. Im späten Mittelalter in Spanien nicht mehr. Allerdings, soviel ich weiß, also sagen wir mal, in Mitteleuropa war das kein Problem. Das ist akzeptiert worden. Aber spätestens mit der Vertreibung der Juden aus Spanien endet das. Martin Luther, der große Martin Luther, also dessen Jubiläum im Jahr 2017 gefeiert wird, etwa war ein fanatischer Antijudaist in seinen letzten Jahren, aber dabei konnte er sich stützen auf die Schriften ebenfalls eines anderen jüdischen Mannes, Anton Margarita, der zum Christen geworden ist und sich dann gar nicht einkriegen konnte, wie fatal die jüdische Religion ist. Nein, nein. Also meines Wissens sind Konversionen in aller Regel, mit Ausnahme von des katholischen Spaniens, darauf komme ich noch, anerkannt worden. Interessant ist aber, dass im Mittelalter es dann immer wieder zum Teil zu erzwungenen, zum Teil zu freiwillig geführten Religionsgesprächen zwischen Juden und Christen gekommen ist. Dazu kann ich dann vielleicht noch was vorführen. Aber das alles setzte dann natürlich voraus eine gute jüdische Bildung. Und damit sind wir jetzt beim Thema und bei diesem Referat über einige Passagen aus diesem Buch von Kanarvogel über Jewish Education and Society in the High Middle Ages. Zum Judentum als Bildungsreligion, und darauf, das werde ich gleich noch vertiefen, gehört die Überzeugung, dass man einer so gottgefälligen Sache wegen, gottgefälligen Sache wie des Torastudiums wegen, dass man dafür kein Geld nehmen dürfte. Das war, wie man sagt, eine Mitzwa, eine gute Tat, die im Grundsatz freiwillig zu erbringen war. Und das hat dann natürlich in einer Religion für die Lesen und Schreiben und also Bildung so eine große Rolle gespielt hat, natürlich schon eine ganze Reihe auch von ökonomischen Problemen hervorgerufen. Und dieses Buch von Kanarvogel bezieht sich jetzt vor allem auf diesen sogenannten aschkenasischen Bereich. Und bevor wir jetzt über Tora- und Talmudstudien reden, reden wir über den Grundschulunterricht. Und da können wir auch wieder einen Blick auf das christliche Mittelalter werfen. Bildung und Studium waren im frühen Mittelalter vor allem den Klosterschulen überlassen. Mit der weiteren Entwicklung der Gesellschaft, vor allem mit der Herausbildung von Städten, also die Städte, in denen die großen Kathedralen gebaut wurden, entstehen dann auch, und das war mir so gar nicht bewusst, schon in der mittelalterlichen Stadt, wir reden jetzt über die christliche mittelalterliche Stadt, im 11. Jahrhundert bereits Kirchen, Kathedralen, Schulen, und man hat schon früh die Vorstellung, dass dort auch kleine Kinder unterrichtet werden sollen, und bereits im christlichen Bereich gibt es dann immer wieder Diskussionen, ob die Stadt das gewissermaßen von sich aus organisieren soll oder ob das eine private Angelegenheit ist. Und interessant ist, dass man nun mit einigem Neid im 13. Jahrhundert christlicherseits auf das jüdische Erziehungswesen, wir sind jetzt in Frankreich, geschaut hat. Peter Abelard war ja so ein interessanter scholastischer Gelehrter und Professor, der hatte diese traurige Liebesgeschichte mit Eloise, was er als Mönch nicht haben durfte. Das war eine Geschichte, die ist in die Weltgeschichte eingegangen, endete tragisch. Die wurden dann zwangsgetrennt, er wurde kastriert und andere furchtbare Sachen mehr. Jedenfalls hatte er einen Schüler, von dem eine schriftliche Überlieferung bekannt ist, der sich folgendermaßen ausgelassen hat. Wenn die Christen ihre Söhne erziehen, so tun sie es nicht für Gott, sondern um Gewinne zu machen, so dass der eine Bruder, wenn er ein Pfarrer ist, seinem Vater, seiner Mutter und seinen anderen Brüdern helfen und sie unterstützen kann. Also Unterricht als Quelle des Gelderwerbs. Sie sagen, dass ein Mönch, ein Pfarrer sowieso keine Erben haben wird und das, was immer er besitzt, wird ohnehin uns und den anderen Brüdern gehören. Aber die Juden, aus ihrem Eifer für Gott und ihrer Liebe zum Gesetz, die setzen so viele Söhne in die Welt, wie sie Buchstaben haben, oder dass jeder Gottes Gesetz verstehen möge. Ein Jude, so weiter dieser Schüler von Peter Abelard, ein Jude, wie arm er auch sein mag, sogar wenn er 10 Söhne hat, würde er sie alle unterrichten lassen, nicht aus Erwerbsgründen, wie das die Christen tun, sondern um Gottes Gesetz zu verstehen und nicht nur seine Söhne, sondern auch seine Töchter. Und wir sind im 13. Jahrhundert und das ist natürlich bemerkenswert und es führt uns jetzt schon auf diesen mehrfach vermeldeten Widerspruch, dass womöglich die Mädchen gebildeter waren, als man das geglaubt hat, sie freilich aus unterschiedlichen Gründen wichtige Rollen im Gottesdienst nicht wahrnehmen sollten. Aber hier haben wir jetzt den ersten Hinweis, dass also jüdische Mädchen schon im 13. Jahrhundert unterrichtet wurden. Und der Zeuge ist relativ unverdächtig. Das ist jemand von einer Konkurrenzreligion. Aber auch in Aschkenas, also in den deutschen Ländern und in Frankreich, war es eine große Frage, wer nun eigentlich die kleinen Kinder unterrichtet. Und das war ja nicht das Lernen der Tora und auch nicht das Lehren des Talmud, sondern das war das Lehren von Lesen und Schreiben. Und dafür gab es dann eine Gruppe, meist privater, nennen wir sie Grundschullehrer. Und der Ausdruck dafür ist der Melamed. Das kommt aus dem hebräischen Lelamed, das heißt Lehren. Und der Melamed ist derjenige, der die Kinder lesen und schreiben lehrt und ihnen ein paar biblische Geschichten erzählt. Eine Berufsgruppe, die in den jüdischen Gemeinden eigentlich nie ein besonders gutes Ansehen gehabt hat. Und das reicht bis in die folkloristische jüdische Literatur im 18. Jahrhundert in Polen und in Weißrussland. Anders als im damals dann schon muslimischen Spanien war man in den aschkenasischen Ländern nicht darauf eingestellt, Gemeindeschulen zu unterhalten, sondern man versuchte das mehr auf der freiwilligen Ebene von Wohlfahrt und, wenn Sie so wollen, mit dem heutigen Ausdruck, Mäzenatentum zu organisieren. Es gibt aus dem 13. Jahrhundert so ein Buch, das Sefer Chassidim, also das Buch der Frommen. Das sind andere Chassidim als die im 17., 18. und 19. Jahrhundert in Russland und in Polen, das sich sehr intensiv mit solchen Fragen beschäftigt. Und da wird unter anderem eine Diskussion, eine lehrhafte Diskussion erwähnt zwischen zwei fiktiven Charakteren, wo einer zum anderen sagt, du bist reich und ich bin arm und ich habe nichts, womit ich einen Lehrer für meine Söhne anstellen könnte. Aber du hast nicht so viel, dass du einen eigenen Lehrer für meine Söhne anstellen könntest. Anstatt dessen, tu mir doch bitte einen Gefallen und lass meine Söhne auch von deinem Lehrer unterrichten. Das ist also eine Diskussion aus dem 13. Jahrhundert. Und in anderen Texten, Textteilen, die man in diesem Sefer Chassidim findet, wird das dann als eine gottgefällige Spende angesehen. Es wurde dann aber auch des Weiteren erwartet, dass Honorationen der Gemeinden, also etwa Synagogenvorstände, freiwillig ärmere Kinder unter Richt haben. Ich gebe noch ein anderes Zitat. Jetzt sind wir auch im 13. Jahrhundert, 1223, jüdische Gelehrte im Rheinland in Mainz. In einem Ort, wo die Leute nicht die Lehrer für ihre Kinder bezahlen, weil es dort nicht genug Mittel gibt, um einen wohltätige Zahlungen einzuhaben, weil sie selbst nicht so viel Geld haben, dann dürfen sie es aus anderen Quellen nehmen, also aus anderen Fonds, etwa für Witwen, etwa für Beerdigungen. Also es war in den jüdischen Gemeinden so, das ist immer sowas interessant, ja auch für die Sozialpädagogik, so ein frühes freiwilliges System sozialer Leistungen gegeben hat, dann gab es unterschiedliche Fonds, unterschiedliche Kassen für Beerdigungen, für den Lebensunterhalt von Witwen und Waisen und zur Bezahlung von Schulunterricht für kleine Kinder, also vor allem kleine Knaben. Und das war jetzt eine Erklärung darüber, dass wenn aus irgendeinem Grund in dem Fonds zur Bezahlung von Schulunterricht nicht genug Geld drin ist, dann darf man das immer noch aus den anderen Fonds entnehmen. Die bezahlten Lehrer, wie gesagt, hatten keinen sehr guten Ruf. In der rabbinischen Literatur werden sie verglichen, also mit Hausdienern, mit Kindermädchen und sogar mit Sklaven. Und das war natürlich für sie nicht sehr gut. Dennoch, und das ist jetzt interessant, für die Geschichte der Kindheit zeigt sich, dass die Frage der Beziehung zu kleinen Kindern jedenfalls in den jüdischen Familien eine große Rolle gespielt hat. Und das ist ein wichtiger Beitrag zur allgemeinen Kindheitsforschung. Vielleicht haben Sie sich schon mal mit historischer Kindheitsforschung auseinandergesetzt. Wenn nicht, da gibt es einen Klassiker, der vor 20 Jahren erschienen ist, von dem französischen Historiker Philippe Ariès, der in einem sehr wichtigen und äußerst provokativen, aber gut belegten Buch die These vertritt, dass das, was wir heute als Kinder kennen und was wir als Lebensphase Kindheit bezeichnen, dass es das so im Mittelalter noch überhaupt nicht gegeben habe. Sondern, das hat dann später ein amerikanischer Autor, Neil Postman, so gesagt, hat gesagt, das, was wir als Kindheit kennen, als moderne Kindheit, das beginnt frühestens im 16. Jahrhundert mit der Erfindung des Buchdrucks. Hier haben wir jetzt eine scharfe Unterscheidung zwischen denen, die lesen und schreiben können und denjenigen, die das nicht können. Ariès, weil er eben mehr den französischen Bereich überblickt, hat es jetzt nicht so sehr mit dem Buchdruck zusammen, sondern mit den Jesuitenschulen in den großen französischen Städten. Aber all das, was uns auch heute von dem Hintergrund von Missbrauchs- und Vernachlässigungsfällen und so weiter so berührt oder vor dem Hintergrund von Erziehungsratgebern, das sagt so jemand wie Ariès, habe es damals noch nicht gegeben. Die Kindersterblichkeit war außerordentlich hoch, deswegen die meisten Eltern es sich gar nicht leisten konnten, um ein früh verstorbenes Kind angeblich zu trauern. Es gibt von der französischen Historikerin Elisabeth Badinter ein wichtiges Buch über die Erfindung der Mütterlichkeit. Die glaubt nachweisen zu können, dass in den französischen Städten des hohen Mittelalters mindestens mal die adligen Damen ihre Kinder so bald wie möglich nach der Geburt weggegeben haben, um sie von Ammen auf dem Land aufziehen zu lassen, weil sie halt der Meinung waren, dass Säugen die Figur verdirbt, also hat man das anderen überlassen. Und was man weiß ist, dass von diesen Kindern, die da aufs Land gegeben worden sind, zu irgendwelchen Milchammen höchstens 50% diese Prozedur überlebt haben, bis sie dann im Alter von 7 oder 8 Jahren also wieder zu ihren Eltern zurückgebracht worden sind. Das ist eine, wie sagt man auf Englisch, ongoing discussion, ob das alles tatsächlich so gewesen ist, dass man im Mittelalter wirklich kein Konzept von Kindern hatte. Es lässt sich diese radikale These von Hayez so nicht mehr halten, aber richtig ist natürlich, dass die Vorstellung von Kindheit sich sehr geändert hat. Es gibt eine andere, ich stelle das dann auch auf die Literaturliste, psychoanalytische Geschichte der Kindheit von dem Autor Lloyd de Mons. Lloyd de Mause, hört ihr die Kinder weinen, der zu zeigen versucht, dass seit der Antike sich das verbessert hat. Das erzähle ich Ihnen alles, um Ihnen nun ebenfalls aus diesem Sefer Chassidim noch eine Passage vorzulesen. Wir sind also wieder im 13. Jahrhundert. Dort heißt es, also über jüdische Väter, gegen Abend sollte ein Mann sein Kind nicht mehr auf den Schoß nehmen, weil das Kind doch schmutzige seine Kleider beschmutzen könnte. Und wenn du vorschlagen würdest, dass er seine Kleider waschen kann, so wird das Kleid dennoch nicht so sauber sein wie vorher. Darüber hinaus, während der Vater nach dem Wasser schaut, um seine Kleider zu reinigen, ist die Zeit für das Nachmittagsgebet vielleicht schon verstrichen. Er wird zu spät kommen, nachdem die Gemeinde schon angefangen hat zu beten. Und zudem ist es möglich, dass wenn der Vater versucht, seinen Sohn wieder auf den Boden zu stellen, dass das Kind dann weinen will. Und der Vater wird dann mit dem Kind so beschäftigt sein, dass er nicht mehr in der Lage ist, seinem Schöpfer die Ehre zu erweisen durch das Gebet. Also das kann man jetzt interpretieren, wie man will. Und was hier ausgesagt wird, ist natürlich für uns keine sehr schöne Mitteilung. Aber interessant ist natürlich, dass wir ex negativo schließen können, dass offensichtlich im 13. Jahrhundert jüdische Väter durchaus immer mal wieder ihre Kinder auf den Schoß genommen haben. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob das jetzt nur auf jüdische Väter zutrifft. Es könnte sein, und das machen wir ja nun auch in der Pädagogik so, dass wir uns dann immer mit der Geschichte der Väterlichkeit und damit auch mit der Geschichte der Männlichkeit beschäftigen, dass das, was wir nun heute gerade mit den Vätermonaten und so weiter wieder zu entdecken beginnen, dass es das alles doch auch schon mal im europäischen Mittelalter gegeben hat. Bringe Ihnen noch ein weiteres Zitat, jetzt nicht mehr aus diesem Sefer Chassidim, sondern aus einer anderen mittelalterlich-rabbinischen Schrift, wo man sich Gedanken über das Wesen des Kindes gemacht hat. Wir haben hier über Kinder nachgedacht. Also, Rabbi Peretz: Das Kind entspringt dem Leib, dem Schoß der Mutter. Aus der Dunkelheit ans Licht. Und Gott hat seine Erhaltung vorbereitet. Reinheit von Unreinheit. Die Milch der Brüste von dem Menstruationsblut, bis das Kind gestillt ist. Also eine sehr merkwürdige medizinische Vorstellung. Das ist die sogenannte galenische Medizin, die sich allerlei Vorstellungen gemacht hat, wie die Säfte im menschlichen Körper miteinander zusammenhängen. Von dem Augenblick auf, von dem das Kind dann abgestillt ist, wird Gott das Kind in den Augen seiner Mutter und seines Vaters liebenswert darstellen und sie werden für seine Nahrung und seine Kleidung sorgen. Sie werden ihn Tora lehren und ihn und das Kind in den Wegen des Himmels und in Weisungen für gute Taten unterrichten. Sie streben und arbeiten für sein Wohlergehen zu dem Zweck, dass das Kind fähig sein wird, die Tora in Reinheit und in Leichtigkeit zu studieren. Sie sind Gottes Partner und er gab dem Kind den Geist, den Intellekt, die Lehren zu verstehen. Das finde ich dann auch wiederum interessant. Wir sind wieder bei der Genderfrage. Und das wäre hier wiederum ein Text, ich glaube jetzt aus dem 14. Jahrhundert haben, in dem mindestens was die häusliche Erziehung angeht, Vater und Mutter gewissermaßen gleichgestellt sind. Also ich will mich jetzt nicht darauf festlegen, wie belastbar oder repräsentativ diese Passagen sind, aber sie zeigen mindestens ex negativo, dass es sowas wie eine nicht nur patriarchalisch dominierte Vorstellung von Ehe und Erziehung gegeben hat, sondern dass wir mindestens einzelne Quellenhinweise haben, dass Vater und Mutter gleichermaßen an der Erziehung des Kindes beteiligt gewesen sind. Und hier ist dann sogar die Rede davon, dass sie das Kind Tora lehren werden, was uns dann wieder vor das Rätsel stellt. Und wo haben das die kleinen Mädchen gelernt, wenn sie doch nicht in die Religionsschule, so wie wir das dann seit dem 19. Jahrhundert nennen, gehen konnten. Offensichtlich, das ist jedenfalls der Rückschluss, den ich ziehe, gab es sowas wie eine Tradition des häuslichen Unterrichtens. Und interessant ist eben auch, dass hier schon von dem fortgeschrittenen Stoff die Rede ist, von der Tora und nicht mehr nur vom Lesen und Schreiben. Also so viel zum Verhältnis zu Kindern. Und das weitere Thema, das in diesem Text dann immer wieder behandelt wird, ist natürlich die Frage, wie war das mit Tora-Akademien, wo man die Tora und den Talmud studiert hat. Und da ist dann die Auskunft einigermaßen eindeutig. Sie war in den deutschsprachigen Ländern, auch in Frankreich, in Aschkenas, privat organisiert. Das heißt, es war so, wie schon in den talmudischen Zeiten, das berühmte Gelehrte sich Schüler gesucht haben Und auch das ist interessant, dass diese Schüler also schon im hohen Mittelalter dann gereist sind zu unterschiedlichen bekannten Lehrern. Und wie hat man sich dann diese Akademien vorzustellen? Da haben wir dann vor allem archäologische Quellen. Und das müssen natürlich, wie man sich das im Mittelalter auch gar nicht anders vorstellen kann, relativ beengte Verhältnisse gewesen sein. Also man hat gegraben und hat Grundrisse und sowas gefunden. Das waren dann immer höchstens 10 Schüler in Häusern, die wirklich außerordentlich klein gewesen sind. Also vielleicht mit einem Grundriss von 4x7 Quadratmeter und das auf 2-3 Stockwerken. Also wenn Sie eine Vorstellung von der Kleinheit solcher mittelalterlicher Häuser, wie sie dann auch in den Judenvierteln und später nach den Kreuzzügen etwa in der Frankfurter Judengasse geherrscht haben, dann wie gesagt kann ich nur raten, also wenn Sie mal mit dem Autobus oder der U-Bahn an der Zeil oder am Börneplatz sind, sehen Sie sich mal das Museum Judengasse an. Das war offensichtlich im spanischen Bereich anders. Und das ist natürlich interessant. Die These, die hier vertreten wird, ist, dass, und das müssen wir dann das nächste Mal nochmal diskutieren, im spanisch-muslimischen Bereich zunächst, jedenfalls im hohen Mittelalter, im späten ist es dann anders, die Gelehrsamkeit nicht so ausgeprägt gewesen ist, wie das im aschkenasischen Bereich gewesen ist, weswegen in Spanien, also das heißt dann immer meistens in Al-Andalus, wir eine ganze Fülle von Quellen finden, in denen man sich bemüht, Gemeindeschulen einzurichten, weil die Gelehrsamkeit zu gering war und die Wohltätigkeit wohl auch nicht so stark entwickelt gewesen ist, dass man dann versucht hat, das gewissermaßen jedenfalls staatlich oder jedenfalls kommunal, gemeindlich zu organisieren. Vielleicht eine letzte Bemerkung, das ist dann wiederum fürs 12., 13. Jahrhundert interessant. Was waren das für Gelehrte? Was waren das für Studenten? Wie war der Austausch zwischen christlichen Gelehrten und jüdischen Gelehrten? Darüber wissen wir nicht viel. Was wir wissen, das will ich dann in der nächsten Woche nochmal vertiefen, ist, dass es diese religiösen Streitgespräche gegeben hat. Aber wir haben eben auch einige Hinweise, dass in jüdischen Schriften aus dem hohen Mittelalter die vorherrschende Argumentationsmethode der frühen christlichen mittelalterlichen Universität, nämlich der Dialektik, abgelehnt wird. Das ist in die Rede des hebräischen Ausdruck von der Dialektika shel goyim, also der Dialektik der Völker. Die soll als Auslegungsprinzip jüdischer Gelehrsamkeit im 12. Jahrhundert nicht verwendet werden. Und auch da haben wir einen Hinweis, dass der Austausch zwischen jüdischen und christlichen Gemeinden doch sehr viel stärker gewesen ist. Was aber, und mit der Bemerkung möchte ich für heute schließen, nun für alle diese jüdischen Bildungsstätten im Mittelalter typisch war, und das werden jetzt die Protestanten immer sagen, na bitte, wir haben es ja immer gesagt, man hat sich kaum mit der Bibel beschäftigt. Sondern der Text, der vor allem studiert und ausgelegt wurde, das waren die talmudischen Schriften. da bringe ich Ihnen vielleicht dann in der nächsten Woche nochmal eine Seite mit, damit Sie einen Eindruck bekommen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.